war jetzt kurz ein bisschen versucht, mich umzudrehen und in eure Gesichter zu gucken. Gerade haben wir gesungen, Jesus ist komm in Grund ewiger Freuden. Das hat mich interessiert, wie ihr das gesungen habt. Jesus ist kommen, nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. Gewaltige Aussage. Oftmals singen wir es nur so dahin, soll heute um die Freude gehen. Aber bevor ich jetzt einsteige, möchte ich noch beten. Herr Jesus, zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel jetzt zur Ruhe. Du allein wirst Recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Die Freude. Von der Freude haben wir gesungen. Die Freude soll heute das Thema sein. Und auch dieser Predigttext heute geht ganz um die Freude. Der Predigttext für diesen Sonntag heute steht im Philipperbrief, Kapitel 4, am Schluss vom Philipperbrief, die Verse 4 bis 7. Und er passt ebenso gut in diese Adventszeit, weil er uns mit hineinnehmen will in eine Freude auf unseren kommenden Herrn. Und weil er uns auch zeigt, wie wir diese Freude erleben und erfahren können. Auch ganz praktisch. Und der Philipperbrief wird ja auch als Brief der Freude bezeichnet, weil der Paulus immer wieder, das ist ihm immer wieder ein Anliegen, zur Freude aufzurufen. Und ich habe gedacht, Kit, vielleicht hilft es uns, wenn man so kurz ein bisschen durch diesen Philipperbrief geht und uns diese Freude auch vor Augen führt. Also im Kapitel 1 schreibt er, Paulus zum Beispiel, mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, schreibt er, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zu eurer Forderung und Freude im Glauben. Paulus sehnt sich zwar in seine himmlische Heimat, aber noch mehr freut er sich daran, ein Gehilfe zur Freude sein zu können für die Philipper damals. Und ich habe so gedacht, hey, das wäre doch auch für uns genial, wenn man so diesen Anspruch auch hätte, jeder von uns, wenn man dieses Anliegen in uns tragen würde, so ein Gehilfe der Freude für andere zu sein. Zumal die Freude eigentlich, ich sage jetzt eigentlich, ein Kennzeichen unseres Glaubens sein sollte. Eigentlich sollten wir alle solche Freudenboten sein. In der Wuppertaler Studienbibel habe ich gelesen, die Freude ist eigentlich Gabe und Aufgabe einer Gemeinde. Im zweiten Kapitel schreibt der Paulus dann, wenn ich auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh. Ich bin froh und freue mich mit euch allen und in gleicher Weise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen. Paulus schreibt diesen Brief der Freude, diesen Philipperbrief aus der Gefangenschaft in Rom. Und eigentlich waren es ganz schlechte Umstände für ihn. Eigentlich hat er keinen Grund, sich zu freuen. Im Gegenteil, er hat auf sein Urteil gewartet. Er wusste nicht, wie das ausfallen würde, wie die ganze Sache ausgehen würde. Und doch schreibt er hier, ich will mich freuen, auch wenn ich als Trankopfer ausgegossen werde. Seine persönliche Situation war demnach nicht der Grund seiner Freude. Paulus sieht sogar seine Leiden und die Leiden der Philipper damals also Gnade an. So schreibt er es am Ende vom ersten Kapitel, in Vers 30. Und auch unser Herr sagt uns doch, wenn, freut euch, wenn euch die Leute meinetwegen schmähen und verfolgen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie auch die Propheten verfolgt. Leiden als Teil von unserem Glauben. Leiden als Teil von unserer Nachfolge. Ich denke, das verdrängen wir allzu gern. Und mit diesem Gedanken haben wir eigentlich schon Probleme genug, dass das dazugehört. Und jetzt noch diese Aufforderung, jetzt freut euch auch in Leiden. Kapitel 3 schreibt der Paulus dann, freut euch, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss, freut euch. So ermuntert er die Gemeinde in Kapitel 3. Und Paulus ist einer, der wird nicht müde, zur Freude aufzurufen, weil er weiß, wie wichtig Freude im Leben einer Gemeinde, im Leben eines Gläubigen ist. Weil diese Freude uns Gewissheit schenkt, weil sie uns gewiss macht über unser Heil und weil sie uns stärkt in unserem Glauben an unsere Rettung. Und so, denke ich, lohnt es sich, diese Freude, von der wir gerade gesungen haben, auch ein Stück weit genauer zu betrachten. Ich komme jetzt zu unserem Predigtext und lese den, Kapitel 4. Wir sehen die Verse 4 bis 7. Da schreibt der Paulus, freut euch im Herrn, alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Paulus fordert uns hier nicht nur auf, uns zu freuen, sondern es klingt schon fast wie so ein Befehl, habe ich denken müssen. Und abermals sage ich, freut euch. Zweimal in einem Vers diese Forderung. Ich habe mich gefragt, geht es denn so einfach? Ich sage dir, freu dich. Und du freust dich jetzt. Kann ich das? Kann man Freude befehlen? Ist meine Freude nicht von so vielen Dingen und Einflüssen abhängig? Von meinem Gemütszustand? Von meinem Gesundheitszustand? Von meinem Gefühl? Kann ich mich denn überhaupt freuen, wenn ich nicht weiß, wie es weitergehen soll, was kommt, wenn alle meine Pläne, die ich mir zurechtgelegt habe, wenn die alle ins Trudeln geraten, wenn Unsicherheit und Sorge immer größer werden, kann ich mich freuen angesichts unserer wirtschaftlichen Lage jetzt, wenn uns unser Wohlstand zu schwinden droht, wenn vielleicht sogar meine eigene Existenz auf dem Spiel steht, kann ich mich denn freuen, wenn Krankheit in meinem Leben sich einnistet? Wie kann denn Paulus sowas fordern? Freut euch! Der Kirchenvater Augustin hat mal gesagt, die Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut. Die Seele nährt sich von dem, woran sie sich freut. Ich denke, grundsätzlich ist es wichtig, ist es lebenswichtig für uns Menschen, dass wir uns freuen können. Ohne Freude stirbt unsere Seele. Aber diese Freude hat auch stets einen Bezug. Man freut sich an, man freut sich über, man freut sich auf etwas. Und so ist unser heutiger Text zu verstehen auch. Er ist ein Aufruf zur Freude. Ja, das ist er. Aber nicht unbedingt zu dieser Freude, die wir oft meinen. Eigentlich ist unser heutiger Text ein Aufruf zu einer Entscheidung. Zu einer bewussten Entscheidung zur Freude. Zur Freude im Herrn. Freut euch im Herrn, schreibt Paulus. Unser Herr Jesus, der sollte Bezugsgrund unserer Freude sein. Und ich habe für mich gemerkt, dass es so ein großer Unterschied ist zu der Freude, der ich so oft nacheifere. Die Freude im Herrn, die lässt sich nicht durch Umstände beeinflussen. Sie ist nicht auf Gefühle gegründet. Umstände ändern sich. Heute so, morgen wieder so. Das kann ganz schnell gehen. Gefühle, die kommen und gehen. Mal sind sie da, mal sind sie nicht da. Mal sind sie schwach, mal sind sie stark. Die Freude im Herrn ist nicht von Gegebenheiten und Situationen abhängig. Sie ist auch nicht von Menschen abhängig, sondern sie freut sich an Jesus allein. Er ist der Bezugsgrund unserer Freude. William MacDonald schreibt in seinem Kommentar, ganz gleich, wie finster die Lebensumstände auch sein mögen, ganz gleich, es ist für einen Christen immer möglich, sich im Herrn zu freuen. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht mit so einer Aussage. Ich, für mich, finde die ziemlich herausfordernd. Und Paulus geht hier sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, er möchte, dass wir uns alle Zeit freuen. Dass unsere Freude ununterbrochen ist. Dass sie immer gleichbleibend ist. Ist das bei dir so? Spätestens jetzt bin ich eigentlich raus. Vielleicht geht es dir auch wie mir, dass dir die Freude oft fehlt. Du liest zwar die Bibel und doch sagt sie dir manchmal so wenig. Du stimmst kopfmäßig noch zu und glaubst auch, was du liest, und doch macht sich keine Freude breit. Dein Herz ist weit davon entfernt, sich zu freuen. Und jetzt sagt Bonhoeffer, und das fand ich so interessant, Freude kann bzw. muss gelernt werden. Gott will uns durch Jesus Christus froh machen. Und ich habe so denken müssen, schon allein dieser Gedanke, dass uns Gott erfreuen möchte, dass wir ihn wahrnehmen und erfahren können, schon allein dieser Gedanke ist ein Grund, sich zu freuen. Wir sind zur Freude geschaffen. Das haben wir unserem Schöpfer zu verdanken. Wir haben Augen und Ohren, wir haben Sinne bekommen, um Jesus zu erfassen. All das Schöne, das wir sehen, uns daran erfreuen können, ist eigentlich Grund zur Dankbarkeit. Ist uns das bewusst? Gott will, dass wir uns an und in ihm freuen. Freut euch im Herrn, und abermals sage ich, freut euch. Diese Freude, die hat ihren Ursprung in Jesus Christus. Sie ist auf ihn ausgerichtet. Sie rechnet mit ihm in jeglicher Situation. Mit seinem Eingreifen, mit seiner Macht, nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in notvollen und schweren. Vielleicht sind es sogar gerade die Zeiten, die uns Gott schenkt, dass wir es wieder ganz neu kapieren und lernen. Ich denke, diese Freude kann nur jemand haben, der mit Jesus unterwegs ist, der mit ihm lebt, der sich auf seine Versprechungen und auf seine Verheißungen gründet, der an ihn glaubt, der ihn als seinen Herrn und Heiland angenommen hat, der sich dessen bewusst ist, dass Gott immer nur das Beste für uns im Sinn hat. Mir ist das bekannte Lied Jesu, meine Freude eingefallen. Das Lied wurde 5 Jahre nach nach einer ganz schweren Zeit, nach dem 30-jährigen Krieg, wurde das geschrieben von Johann Frank. Und da heißt es in einem Vers, und das gefällt mir so gut: Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. Mein Freudenmeister, Jesus. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duldig schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu, meine Freude. Drei Punkte habe ich heute mitgebracht, heute Morgen, die uns helfen sollen, uns an Jesus zu freuen. Und ich denke da, so wie ich es am Anfang gesagt habe, sollten wir es mit Paulus halten, der mal im 2. Korintherbrief schreibt, nicht, dass wir Herren über euren Glauben sein wollen, sondern Gehilfen zur Freude möchten wir sein. Drei Punkte. Der erste Punkt, die Freude am und im Herrn. Der zweite Punkt, die Freude an seiner Nähe. Der dritte Punkt, die Freude an seinem Frieden. Die Freude am und im Herrn. Ich denke, hier liegt ein Unterschied. Die Bibel kennt beide Arten der Freude. Eine bekannte Stelle finden wir in Nehemia 8. Dort heißt es, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Was ist das für eine Freude? Nehemia ruft und ermuntert das Volk damals zur Freude am Herrn. Das ganze Volk hatte sich versammelt. Das ganze Volk war zusammengekommen und Esra hatte damals das Gesetz vorgelesen. Sie kamen aus der Gefangenschaft aus Babylon zurück und ihnen wurde auf einmal bewusst, dass sie gegen dieses Gesetz Gottes verstoßen hatten. Diese Erkenntnis führte sie zur Einsicht und zur Umkehr. Deshalb weinten sie. Sie weinten über ihre Schuld und über ihre Sünde, über ihr Versagen und über ihre Abtrünnigkeit. Und aus dieser Betrübnis holt sie jetzt Nehemia raus und zeigt ihnen, dass Gott Sünde straft, aber dass er auch immer wieder Vergebung und einen Neuanfang möglich macht. Die Freude am Herrn dürfen auch wir immer wieder erfahren, wenn wir schuldig werden, wenn Sünde in unserem Leben ist und wir traurig darüber Buße tun, wenn wir erfahren, wie gnädig Gott ist. Die Freude am Herrn hat ihren Ursprung also unterm Kreuz auf Golgatha. Als Jesus sein Leben für mich und für jeden gegeben hat und uns so die Möglichkeit zur Umkehr und Vergebung schenkt. Paulus ruft uns heute aber zur Freude im Herrn auf. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Diese Freude im Herrn, die erleben wir in unserer Beziehung mit ihm. Ich würde sie als Beziehungsfreude oder Gemeinschaftsfreude bezeichnen. Der Johannes schreibt sie mal so in seinem Brief, 1. Johannes 1, Vers 4, dies verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Die Freude in ihm soll vollkommen sein, eine vollkommene Freude, eine ganzheitliche Freude. Diese Freude richtet sich in allem auf ihn aus. Sie kann auch durch nichts getrübt werden. Sie nimmt Jesus in alles mit hinein. Sie rechnet in jeder Situation mit seiner Kraft und seinem Eingreifen. Sie schaut auf ihn. Sie sucht ihn. Sie setzt jegliche Hoffnung auf ihn. Sie gibt sich hin. Ich habe mich gefragt, wie komme ich zu so einer Freude? Und da ist mir ein David eingefallen. Ich habe drei Stellen aufgeschlagen und dachte, boah, genial. Da schreibt ein David in Psalm 16, schreibt er, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Oder im Psalm 21 hört sich das so an. O Herr, der König freut sich in deiner Kraft, wie frohlockt er so sehr über dein Heil. Denn du setzt ihn zum Segen für immer, erquickst ihn mit Freude vor deinem Angesicht. Da kommt es wieder, vor deinem Angesicht, vor dir. Die auf ihn blicken, heißt es im Psalm 34, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Ich habe so gedacht, könnte es nicht sein, dass wir oft so wenig Freude in unserem Leben haben und erleben, weil wir nicht an dem Platz sind, an dem wir vielleicht sein sollten, vor unserem Herrn. Weil wir stattdessen an falschen Stellen, an ganz anderen Stellen Freude suchen und Erfüllung. Die Freude am Herrn finde ich nur, wenn ich mich auf ihn einlasse, wenn ich ihn anschaue, auf ihn blicke. Die auf ihn blicken, werden strahlen vor Freude. Wie geht das, auf ihn blicken? Dazu muss ich eins, da muss ich erstmal wegschauen von mir selber. Sonst kann ich nicht auf ihn blicken. Ich führe mir das vor Augen, ich führe mir Jesus vor Augen und erkenne, wie Jesus ist. Was er für mich getan hat, was er mir verspricht, wie er sich mir liebevoll zuwendet. Und all das, wenn ich mir das vor Augen stelle, dann weckt es diese Freude in meinem Leben, in meiner Beziehung zu ihm. Etwas ganz Grundlegendes ist mir aufgefallen, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, dann lässt er seine Jünger zurück und sagt ihnen noch was. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage. Nicht nur an denen Tagen, wo es uns gut geht, sondern auch an denen, wo Angst in meinem Leben ist, wo ich gelähmt bin vor Sorge und Not. Rechne ich mit ihm, auch in solchen Tagen, in meinem Alltag, in der Schule, im Geschäft, zu Hause. Diese Zusage ist Grund unserer Freude. Jesus will uns nahe sein. Er will mit uns gehen. Er ist da. Das hat er uns zugesagt. Das hat er versprochen. Wir können und dürfen uns in ihm freuen. Und da sind wir eigentlich am zweiten Punkt schon angelangt, die Freude an seiner Nähe. Ich bin bei euch, sagt Jesus. Ich möchte euch nahe sein. Ich bin da. Und da heißt es im Vers 5, und das hat mich auch so angesprochen, eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe. Ich denke, das ist meiner Ansicht nach eine der schönsten Erfahrungen, die wir in unserem Glauben machen können, dass der Herr nahe ist. Und ich finde es auch so schön, auch die neue Jahreslosung, bald wird sie dort hängen. Dort heißt es, ich bin ein Gott, der dich sieht. So erfährt es die Hagar. Ich bin ein Gott, der dich sieht, der dir nahe sein möchte, der weiß, wie es um dich steht, der weiß, wie es dir gerade geht. Immer wieder lesen wir das in Gottes Wort, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, ich bin da. Es zieht sich durch von A bis O, nicht von A bis Z, sondern von Anfang an, von Anfang der Bibel, von Abraham bis zur Offenbarung. 365 Mal, für jeden Tag. Diese Zusage, fürchte dich nicht, ich bin da. Denkt am besten dran, jeden Morgen, wenn er aus dem Bett aufsteht, ich bin da, ich möchte dir nahe sein. So, lesen wir es, 1. Mose 15, sagt Gott, fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und Johannes, als er niederfällt vor Jesus, als er es fast nicht mehr aushält, als er sterben möchte, da sagt ihm Jesus, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Warum kann ich es so oft gar nicht glauben, dass das auch mir gilt? Dass ich Gott, der sich nicht ändert, nicht auch mir nahe sein möchte? Warum ist diese Gewissheit so oft nicht da in meinem Leben? Diese Gewissheit, hey, Gott ist nahe und er möchte mir Freude schenken. Warum ist dieses Bewusstsein so oft nicht da, dass Gott für mich ist? Dass er mich kennt, dass er mich liebt, dass er mich vertritt, trotz aller meiner Schwächen. Das darf uns doch Grund zur Freude sein. Wir stehen in dieser Adventszeit. Die Aussicht, dass der Herr nahe ist, macht uns in zweierlei Hinsicht froh. Zum ersten Mal kam er vor über 2000 Jahren hier auf diese Erde. Und auch das schreibt Paulus im zweiten Kapitel, wo es heißt, er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. So lesen wir es im zweiten Kapitel vom Philipperbrief, sondern er entäußerte sich selbst. Das heißt, Jesus hat seine Herrlichkeit beim Vater abgelegt. Er entäußerte sich. Er nahm Knechtsgestalt an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Es war der Weg Jesu, von der Herrlichkeit in die Dunkelheit ans Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht, über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes. Nochmal ein Lied, das mir eingefallen ist. Heute geht aus seiner Kammer Gottes Held, der die Welt reißt aus allem Jammer. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute. Und als Jesus sein Wirken in dieser Welt dann begann, da tat er es mit den Worten: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Nahe. Gott kam uns Menschen ganz nah. Das ist Weihnachtsbotschaft. Das ist Freudenbotschaft. Siehe, ich verkündige euch große Freude, so sagen es die Engel, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. So hörten es die Hirten auf den Feldern von Bethlehem. Es war die erste Weihnachtspredigt. Die erste Weihnachtspredigt. Nächste Woche sind viele Weihnachtspredigten wieder, aber das war die erste. Euch ist heute der Heiland geboren. Grund zur Freude. Vorher haben wir gesungen: Freue dich, Welt, dein König naht. Nehmen wir uns nicht gesungen, haben wir uns letzte Woche gesungen. Freue dich, Welt, oder Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Das haben wir gesungen. A und O, Anfang und Ende steht da, Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Denken wir da dran? Ist uns das bewusst? Dieses Bewusstsein, dass Gott uns nahe gekommen ist, dass er wiederkommt, diese Freude nimmt uns in Pflicht, anderen Menschen mit Sanftmut zu begegnen, so schreibt es Paulus hier. Und das gilt nicht nur den Philippern von damals, sondern auch uns heute. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich Sanftmut? Das ist so ein altes Wort. Luther übersetzt sogar mit Milde oder Güte. Und ich habe nachgelesen, Sanftmut kann man hier auch mit Hingabe, mit liebevoller Verlässlichkeit oder auch mit Bereitschaft, den eigenen Weg aufzugeben, übersetzen. Fakt ist also, dass diese Freude, dass Gott uns nahe ist, uns anspornen will, durch unsere ganze Hingabe und Liebe anderen diese Freude zu ermöglichen. Paulus schreibt hier, alle Menschen sollen alle Menschen erfahren. Keiner soll hier durch das Raster rutschen. Allerdings, denke ich, kann uns das nur gelingen, wenn wir von uns selbst wegsehen. Wenn wir diese Freude an Jesus und seiner Nähe Raum in unserem Herzen geben. Wenn wir diesen Frieden, von dem unser letzter Vers spricht, in unserem Herzen ist. Und deshalb der dritte Punkt. Die Freude an seinem Frieden. Da man gelesen, der Friede Gottes, der höher ist, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Was ist das für ein Frieden, den Paulus hier beschreibt? Es ist ein Friede, den wir nicht zu fassen vermögen. Es ist ein Friede, der unseren Verstand, der unsere Logik, der unser Denken und Begreifen total überfordert, den wir nicht erklären können. Es ist aber zugleich auch ein Friede, ein bewahrender Friede, der uns zugesagt und verheißen ist, der unsere Gedanken und unsere Herzen bewahren will. Also ein Friede, den wir in unserer Nachfolge erleben können. Ein Friede, der unseren Glauben stärkt, der uns da widerfährt, wo wir uns auf Jesus berufen, wo wir ihm gehorsam sind. Der uns vor Anfechtung und Sünde schützen möchte. Es ist kein Friede, der unseren Leib bewahrt, der unseren Leib vor Leid bewahrt. Es ist ein Friede, der unsere Gedanken und unsere Herzen bewahren will. Gottes Wort zeigt uns zwei Arten von Frieden. Im Römerbrief lesen wir zum Beispiel, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Dieser Friede ist ein Gewissensfriede, den wir dann erhalten, sobald wir unter dem Kreuz von Golgatha stehen und unsere Sünden bekennen und uns auf Jesus, unseren Retter und Herrn, berufen. Dieser Friede wird jedem geschenkt, der sich Jesus zuwendet und ein Leben mit ihm führt, der Buße getan hat. Um diesen Frieden brauchen wir uns nicht zu bemühen. Um diesen Frieden brauchen wir auch nicht zu beten. Wir dürfen ihn einfach nur haben und genießen. Wir haben Frieden mit Gott. Jesus sagt, Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Kommt her zu mir. Hier geht es um den Kommenden, der zu Jesus kommt, den wird Jesus erquicken. Und das kann er nur tun, indem er uns diesen Frieden gibt. Und das kann nur er, das kann nur Jesus, weil er unser Friede ist. Weil er für unsere Übertretungen ans Kreuz gegangen ist. Weil er uns befreit hat, weil er uns diese Last abgenommen hat. Dieser Friede wird jedem in gleichem Maße zuteil. Wir dürfen sicher sein, dass uns jetzt keine Schuld mehr von Jesus trennt. Ein für alle Mal. Aber weiter sagt Jesus auch, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Da geht es um die Nachfolge. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. So werdet ihr Frieden finden. Dieser Frieden wird dem zuteil, der Jesus in seinem Alltag sucht, der ihm gerne nachfolgen möchte, der seinen Willen kennt und sich danach richtet und danach strebt. Es ist ein Friede des Gehorsams, der unsere Seele eine tiefe Geborgenheit in Jesus schenkt. Es ist ein Herzens- und ein Gedankenfriede, weil diese beiden bewahrt werden in Jesus. es ist ein Segen, den wir erfahren, je mehr wir ihm vertrauen. Georg Steinberger schreibt in dem Buch, dem Lamme nach, ich glaube, der Hermann hat letzte Woche auch daraus zitiert, er schreibt, wir werden gerade so viel Frieden haben, als wir ihm nachfolgen. Und wir werden genau so lange Frieden haben, als wie wir eins sind mit ihm. In Jesaja 48 hört sich das so an, da schreibt Jesaja, so spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. O, dass du doch auf meine Gebote geachtet hättest, dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom gewesen und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Wie können wir diesen Frieden erfahren, indem wir seine Gebote halten, indem wir mit ihm leben, indem wir ihn Herr sein lassen in unserem Leben, indem wir uns auf sein Wort stützen. Und je mehr wir das tun, desto mehr Frieden werden wir in unserem Leben haben. Jesus sagt in Johannes 14, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Jesus hat uns diesen Frieden hinterlassen. Er ist ein Geschenk und wird unser Herz stärken, je mehr wir ihm darin Raum geben. Diesen Frieden kann uns niemand nehmen. Er ist auch nicht vergänglich und zeitlich, so wie der weltliche Friede, sehen wir jetzt gerade in der Ukraine. Wie sieht also dieses Leben in diesem Frieden aus? Da sagt uns der Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Paulus weiß, dass unsere Sorgen die Friedensräuber Nummer 1 sind. Und ich denke, jeder von uns kann das leicht nachvollziehen. Es geht mir oft auch so. Sobald wir uns Sorgen machen, schauen wir nicht mehr auf Jesus, sondern wir schauen weg von ihm wie ein sinkender Petrus, der nur noch die Wellen sieht. Wir schauen auf uns, wir schauen auf unsere Möglichkeiten, wir schauen auf unsere Kraft, wir hören auf unseren Verstand und vergessen darüber unseren Herrn, dem alle Macht gegeben ist. Was sollen wir also tun? Wir dürfen und sollen unsere Sorgen in ein Gebet umwandeln. Wir sollen Jesu Nähe suchen, dann wird er uns ganz nahe sein. Jakobus drückt so aus, er sagt, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Die Stelle ist mir eingefallen, aber wisst ihr, was genau davor steht? Da steht, unterwerft euch nun Gott. Unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel. Nur dann können wir das eigentlich, wenn wir uns Gott unterwerfen. Wenn wir ihn suchen, wenn wir von ihm erwarten, wenn wir alles im Gebet vor ihn tragen, dann gilt diese Verheißung. Er naht sich zu uns. Das bedeutet, dass ich Jesus Herr sein lasse in meinem Leben. Dass ich nicht mehr das Sagen habe, sondern dass er das Sagen hat. Dass er bestimmen darf. Dass mein eigenes Ich vom Thron muss. Und das möchte ich lernen. Dass wenn so Sorgen in meinem Leben sind, dass ich sie so vor Jesus bringe. In dieser Erwartungshaltung. Dass ich sie zu einem Gebet mache, das, wo ich Gott ehre, indem ich ihm das zutraue, dass er mich stärkt und mir Kraft gibt. Wo ich sie zu einem Gebet mache, das ihm Anbetung zuteilwerden lässt. Ich möchte lernen, dass mein ganzes Flehen, dass meine ganze Haltung, dass meine Ausrichtung auf ihn ausgerichtet ist, auf ihn allein. Und ich möchte lernen, dass ich Gott dann auch meinen Dank bringe. Dank sagen, das gehört mit dazu, weil ich weiß, dass er es gut mit mir meint. Ich wünsche dir, ich wünsche euch diese tiefe Freude an und in unserem Herrn. Ich wünsche euch diese Gewissheit, dass er nahe ist, nicht nur in Situationen, in denen wir oft stehen und herausgefordert sind, sondern dass er auch nahe ist, was seine Wiederkunft anbelangt, weil er wiederkommt, dass wir alle dieses Ziel vor Augen haben. Und ich wünsche dir diesen tiefen Frieden, den allein unser Friedefürst Jesus uns geben kann. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, man möchte dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du uns dieses Wort heute gegeben hast, dass wir uns freuen dürfen an dir und in dir. Ich möchte dir Dank sagen, dass du uns immer mehr auch das zeigen möchtest, was es heißt, diese Freude in unserem Leben zu haben, diese Ausrichtung auf dich. Und ich möchte dir danken, dass wir in diesem Friede stehen dürfen, den du uns erworben hast, und schenk, dass dieser Friede noch viel mehr auch mein und unser Leben durchzieht, dass wir ruhig sein können in dir, egal was kommt. Danke, dass du uns das schenken möchtest. Danke, dass wir uns einfach so freuen dürfen an dir, dass wir auch in dieser Zeit stehen dürfen, dass wir auch solche Erwartungen auch haben dürfen, Herr, weil wir wissen, du kommst wieder. Ich danke dir jetzt für dein Wort und dank dir, dass du es einfach auch in unserem Herz festmachen kannst. Amen.